Salam und hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
Herzlich willkommen zur Finalstaffel von Engagiert für Deutschland. In dieser Folge treffen wir unsere Gäste aus Staffel 1 erneut und befragen sie nach ihren Erfahrungen, Erfolgen, Misserfolgen, Wünschen und Forderungen im politischen Betrieb. Heute haben wir wieder Frau Gulali Ahmadi bei uns. Du bist im Superwahljahr 2021 erfolgreich gewesen und konntest seitdem ein politisches Mandat bekleiden. Heute wollen wir uns auf eine Reise mit dir durch diese Zeit begeben. Kannst du vielleicht zu Beginn ein wenig erzählen vom Wahlabend und den darauf folgenden Tagen?
Vielen Dank erstmal, dass wir uns nochmal treffen und nochmal über die letzten eineinhalb Jahre sprechen. Den Wahlabend, das war ein sehr, sehr turbulenter Abend und die folgenden Tage auch, weil es bei mir Tage danach noch nicht klar war, ob ich ein Mandat habe oder nicht. Die Grünen haben das historisch beste Ergebnis auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene geholt und wir haben ganz, ganz viele Direktmandate dazu gewonnen, also die Wahlkreise direkt gewonnen, sodass meine so ziemlich sichere Listenplatz, die 9, recht gefährdet war. Und es hat, glaube ich, über eine Woche gedauert, bis es klar war, ob jetzt Listenplatz 9 noch einzieht oder nicht. Und das war eine Zitterparty, sage ich auch euch. Umso erleichterter war ich natürlich, als es dann klar war, ja, die Listenplatz 9 zieht ein. Und dass wir auch sondieren und in die Koalition gehen und beziehungsweise die Koalition fortsetzen, war dann auch noch die Gewissheit da, sollte die Listenplatz 9 nicht einziehen, wird es dann nachdem aus der Liste SenatorInnen gewählt werden, dass ich dann nachrücken kann. Aber das hat sich schon vorher geklärt.
Dazu eine Frage. Hattest du eine aktive Rolle bei den Koalitionsverhandlungen? Kannst du uns einen Einblick in den Aushandlungsprozess geben?
Ich war Mitglied in der Gruppe Inneres Sicherheit und Ordnung plus Migration und Rechts. Und so richtig Einblick. Es sind also so Verhandlungen, da vereinbart man Vertraulichkeit bei den Verhandlungen. Ich kann euch aber so einen Überblick geben, wie so eine Verhandlung läuft. So Inhalte aber eben nicht. Man setzt sich zusammen, je nachdem, wer mit wem koaliert. So haben dann jeweilige Verhandlungsteams, werden dann aus den Parteien gewählt. Beziehungsweise bestimmt, je nachdem, wie die einzelnen Parteien so funktionieren. Und man hat ja ein Wahlprogramm, man hat ein Grundsatzprogramm für die Partei, man hat Dinge, die man vorher schon in Positionspapieren aus der Fraktion oder aus der Partei, Parteibeschlüsse und so weiter, die werden dann thematisch zusammengefasst, priorisiert, was wollen wir unbedingt in die Koalitionsverhandlungen mitnehmen, was sind unsere Prioritäten, wo sind unsere rote Linien intern erstmal und dann geht man in die Verhandlungen und dann wird ein Punkt nach dem anderen diskutiert, durchdiskutiert, je nachdem wie groß thematisch eine Gruppe aufgestellt ist, wenn wir jetzt sagen Sicherheit, innere Sicherheit, Ordnung plus Verfassungsschutz plus Rechts und so weiter, das sind ja so viele Themenfelder, dass dann kleine Arbeitsgruppen auch daraus entstanden sind, dass dann der Verfassungsschutz jetzt nicht in eine große Gruppe verhandelt wird, sondern in eine kleinere Gruppe und die dann die Punkte mit reinbringen. Und und dann geht man einen Punkt nach dem anderen und man diskutiert und streitet auch zum Teil um Punkt und Komma und Begrifflichkeiten.
Und innerhalb der Koalition, du hast jetzt im Großen allgemein gesehen, und wie funktioniert es im Allgemeinen, im Kleinen, also innerhalb der Koalition, die Absprache und Zusammenarbeit?
Als erstes gibt es keine Alleingänge. Wenn man in einer Koalition ist, werden Anträge, Gesetzesentwürfe zusammen eingebracht. Die fachpolitischen SprecherInnen denken sich, oder also die Ideen entstehen entweder unter fachpolitische SprecherInnen oder aber im Arbeitskreise in jeweiligen Fraktionen. Man hat ja auch Arbeitskreise. Das ist alles so im kleinen Detail alles organisiert. Ich mache Innenpolitik, ich mache Medienpolitik, sagen wir, zum filmfreundliches Berlin. So, Medienpolitik. Ich habe die Idee, tausche mich vorher mit fachpolitischen Sprecherinnen von Koalitionspartnern aus, entwerfe etwas, bringe es erstmal in meinen Arbeitskreis, hole erstmal die Zustimmung oder Ergänzungen aus meiner Fraktion entsprechend. Dann gehe ich zu meinen Koalitionspartnern und dann kriegen sie es oder es ist vorher zusammengefasst. Also es kann auch manchmal sein, dass es ein gemeinsames Papier von den fachpolitischen SprecherInnen ist. Und dann muss es, wenn wir uns geeinigt haben, das inhaltlich geeinigt haben, dann müssen die anderen auch in ihre Arbeitskreise, also wenn es eine Dreierkoalition heißt, dann muss es in noch weitere zwei Arbeitskreise. Wenn die Arbeitskreise ihre Zustimmung geben, dann geht das für die erste Lesung in die Gesamtfraktion. Die Gesamtfraktionen müssen das nochmal zustimmen oder nicht zustimmen, dann geht das nochmal zurück in Arbeitskreise und zurück auf der Arbeitsebene. So dass die FachreferentInnen sich auch nochmal inhaltlich damit auseinandersetzen. Und wenn das einmal so eine zweite Lesung in den Arbeitskreisen war, dann geht das nochmal in die Fraktionen. Die Fraktionen müssen dann komplett abstimmen über den Antrag und dann wird es eingereicht. Mhm. Es kann Monate dauern.
Krass. Dann gehen wir mal kurz in die persönliche Ebene. Wie hast du denn deine Rolle in dem neunten Mandat gefunden? Was für dich schwer, was für dich leicht?
Also ich, also den parlamentarischen Betrieb ist zwar etwas anders, aber dadurch, dass ich vorher 5 Jahre in der BVV war und auch in den Parlamenten gearbeitet hatte, kannte ich den parlamentarischen Abläufen und Verfahren und deshalb war es im Alltag reinzufinden etwas einfacher. Auch diese ganze Prozesse und Verfahren musste ich nicht neu lernen. Das war, es war vielleicht bei einigen, die direkt ins Abgeordnetenhaus gekommen, ohne Erfahrung vorher in irgendeinem Parlament gesammelt zu haben, das hatte ich vielleicht voraus. Ansonsten muss man auch an sich in seine Rolle reinfinden. Jetzt bist du plötzlich Abgeordnete, jetzt bist du plötzlich eine Person des öffentlichen Lebens. Erstmal das selbst zu realisieren, ist, glaube ich, das Schwierigste. Was auch eure Arbeit zum Teil betrifft und dann plötzlich zu realisieren, man hat dann am Ende so eine kleine Vorbildsfunktion. Das ist und das zu erfüllen, ist, glaube ich, das Allerschwierigste von allem, so dem gerecht zu werden.
Ich verstehe. Du hast uns ja auch mehrere Male abgesagt, also den Termin verschoben. Ja. Und da haben wir die Frage, wie denn seitdem dein Alltag aussieht, vor allem dein Arbeitsalltag.
Wie mein Arbeitsalltag? Typischer Arbeitsalltag. Also es ist eine ganz locker 60 bis 70 Stunden Woche Arbeit. Es fängt, ich stehe morgens so gegen 6 Uhr auf. Manche Videokonferenzen oder Telefonate, die sind schon um 7. Manchmal ist es erst um 8. Das heißt, bis dahin muss ich den ersten Kaffee getrunken haben und schon bereit sein, mich mit anderen Personen auszutauschen. Und dann sind, je nachdem, ob es jetzt Sitzungswoche ist, ob ich Ausschusssitzungen habe oder nicht, in einer Ausschusswoche, ich erzähle euch einfach, wie eine Sitzungswoche aussieht, meine Sitzungswochen fingen die letzten 1,5 Jahre mit Innenausschuss am Montag an. Das heißt, ich hatte um 8 Uhr fraktionsinterne Besprechung, 8.30 Uhr Koalitionsvorbesprechung und musste kurz vor 9 Uhr im Ausschussbüro sein, um dann kleine Details mit dem Ausschussreferenten, der von der Verwaltung ist, so die letzten Details für die Sitzung zu klären. Dann waren 3 bis 3,5 Stunden Ausschusssitzung, danach Besprechung mit den innenpolitischen Sprechern, und ich gendere hier nicht, weil das alle Männer sind, um die Tagesordnung für die nächste Ausschusssitzung vorzubereiten. Dann hatte ich immer Jour fix, also einen festen Termin mit dem Fachreferenten meiner Fraktion plus innenpolitische Sprecher und mir, weil ich die Sprecherin für Sicherheitspolitik bin. Das so circa eine Stunde, je nachdem, wie lange es gedauert hat. Und dann weitere Termine, also entweder mit Organisationen oder fraktionsinterne Termine oder Lesezeit für das, was danach kommt, also für die nächsten Tage. Dienstags ist immer, und die Abende gehen, also je nachdem, wie viele Termine ich eingetragen habe. Manchmal sind die Termine bis 23 Uhr und ich komme erst dann nach Hause, oder manchmal bin ich auch schon um 20 Uhr zu Hause. Und Dienstag ist so immer Fraktionstag, Fraktionssitzung, Vorbereitung, vormittags sind immer externe Termine geplant, und danach ist dann meistens haben viele Parteien so in ihre Kreisverbände, also jeweilige Bezirke, so hat man so Sitzungen, so Bezirksgruppen. Mittwoch hatte ich immer Medienausschuss, das heißt wieder früh interne Besprechung, danach Koalitionsvorbesprechung, dann Ausschusssitzung und Donnerstag ist Plenarsitzung. Die Plenarsitzung heißt, es fängt um 10 Uhr an, meistens um 9 Uhr schon Fraktionssitzung, also musste ich vorher schon hier sein, und Plenarsitzung dauert dann je nachdem 22 Uhr, 21 Uhr, 20 Uhr, so in etwa. Und am Freitag hatte ich dann auch immer um 9 schon Sportausschuss. Und dazwischen sind ganz, ganz viele Termine. Für Medienpolitik hat man sehr viele Termine, weil das auch ganz, ganz viele Akteure sind. Ist für Innen- und Sicherheit ebenfalls, aber da sind die Termine etwas eher tagsüber, weniger Abendtermine. Und bei Medienpolitik sind die Termine eher so abends, weil man dann plötzlich so irgendwelche Filmpremieren oder Eröffnungen oder eben ins so Kino besuchen muss, oder also es sind also ganz viele Empfänge. Hört sich eher nach Party an, ist es aber nicht. Da bin ich dann beruflich als Abgeordnete und muss da so arbeiten, mehr oder weniger. Das sieht eine typische Sitzungswoche für mich aus. Und ja.
Und daraus folgt dann die Frage, was ist dein Ausgleich im Alltag? Was ist dein Ventil? Wo findest du die Ruhe?
Wo hole ich die Ruhe? Wenn Zeit ist, Ruhe zu holen.
Scheint, es gäbe es keine.
Sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Ich das Privatleben kommt viel zu kurz. Viel zu kurz. Es ist, natürlich hängt es auch damit ab, wie man seinen Alltag so gestaltet. Ne? Das ist, es gibt welche, die haben räumen sich viel mehr frei für Privatleben, viel mehr Zeit frei für Privatleben. Manche weniger. Es ist eben Work-Life-Balance halt, kriegt nicht jeder hin. Aber dadurch, dass ich 4 Ausschüsse habe, sind allein schon die feste Termine so voll. Also ich habe ja noch Verfassungsschutzausschuss, also es sind 4. Da sind die festen Termine sind, danach richtet sich mein Alltag, nach den festen Terminen. Ansonsten meine Freunde, meine Nichte, die Kleine, die fordert einen ja, also die ist auch ganz direkt und ruft an und so, Tante Guki, ich habe dich jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Ich brauche Zeit mit dir. Da muss ich mir die Zeit nehmen. Da, okay. Du sagst eine 3,5-Jährige nicht, du hast keine Zeit. So.
Wenn du gewusst hättest, dass ich erwarte, würdest du das trotzdem machen? Dennoch kandidieren?
Ich habe es gewusst und ich würde es nochmal machen. Also es ist, ich fühle mich zu Hause.
Das ist schön. Dann war es das erstmal.
Genau, jetzt kommt Musik.
Vielen, vielen Dank für den interessanten Einblick in deinen Alltag.
Und wir kommen jetzt zu unseren Community-Fragen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir für Einblicke jetzt gewinnen werden. Denn es gibt ja dieses Vorteil, dass PolitikerInnen während des Wahlkampfs sehr nah an ihrem Wahlkreis sind. Und dann, sobald sie tatsächlich gewählt werden, alles, was versprochen wurde, im Prinzip so ein bisschen vergessen wird und die Nähe zum Wahlkreis nicht mehr aufrechterhalten wird. Und wir haben jetzt schon gehört, wie unfassbar beschäftigt du bist. Wie schaffst du es, diese Nähe zu deinem Wahlkreis aufrechtzuerhalten?
Es ist also dieser Vorurteil, dass PolitikerInnen nach der Wahl vergessen, was sie versprochen hatten oder ihre Versprechen nicht einhalten. Das ist, es kommt, glaube ich, daher, dass natürlich im Wahlkampf erzählt man als PolitikerIn, was man im Idealfall umsetzen kann oder umsetzen will, was die Ziele sind. Das kann man aber nicht allein. So. Also alles umzusetzen, was im Wahlprogramm steht oder was ich als Politikerin vorhabe, muss ich über 50% im Parlament haben. Und also die absolute Mehrheit haben, damit es eine komplett grüne und golale Politik umgesetzt wird. Hat aber keine Partei. Ist auch gut so, dass man koalieren muss. Und deshalb muss man Kompromisse eingehen. Deshalb gibt es Koalitionsverhandlungen und dann ist der Alltag und das unerwartete politische Alltag, was immer dazwischen kommt, so dass es, ich glaube, das wird zu wenig kommuniziert, das wird auch von PolitikerInnen zu wenig, auch im Wahlkampf kommuniziert. Hey Leute, das, was ihr gerade von mir hört, ist meine Idealsicht auf die Welt. Ich will es umsetzen, aber ich weiß, dass ich das nicht 100% kann. Und deshalb gebe ich auch mal eure Versprechen, dass ich alles dafür tun würde, dass es umgesetzt wird. Verspreche aber nicht, dass es tatsächlich so weit kommt. Das würde ich mir von vielen anderen, von vielen PolitikerInnen wünschen, dass sie genauso ehrlich mit WählerInnen umgehen und das genauso transparent auch kommunizieren. Das ist für meinen Geschmack auch in den letzten Jahrzehnten viel zu kurz gekommen. So. Daher kommt das Vorurteil. Wie man schafft, mit den mit WählerInnen in Kontakt zu bleiben oder die Nähe zu halten. Für mich hat jeder Termin, was direkt mit den Menschen zu tun hat, mit WählerInnen zu tun hat, Priorität. Also das sind feste parlamentarische Termine, die muss ich wahrnehmen. Das ist so, es ist Pflicht, ich muss da sein. Es ist auch gut so, dafür würde ich ja auch gewählt. Und alles andere, ob es jetzt andere Termine sind, was jetzt innenpolitische Termine sind oder auch medienpolitische Termine, sobald eine Anfrage oder ein Termin mit WählerInnen kommt, hat es Vorrang. Also die Priorität ist, kommt eine Anfrage von, keine Ahnung, von einer Schule aus Spandau. Wir hätten gerne ein Gespräch mit Abgeordneten, würden sie gerne einladen oder einen Podcast und so weiter. Da wird alles andere verschoben. Dann sage ich zur Not halt einen Kinobesuch, also Kinobesuch nicht im Sinne von ich gehe ins Kino und schaue mir den Film an, sondern mit Kinobetreibern oder mit sage ich ab und dann hat dieser Termin Vorrang. Ich habe bei euch auch ganz viele Termine, diesen Termin auch verschoben. Aber da kam immer parlamentarisch was dazwischen. Also da waren entweder Fraktionsverpflichtungen, die ich dann so kurzfristig daran teilnehmen musste, oder es waren parlamentarische Termine, die dazwischen gekommen sind und keine andere.
Das klingt wie ein sehr schwieriger Balanceakt. Ja. Kannst du vielleicht zu den Versprechen so einige Beispiele nennen? Was ist dir gelungen, was ist gerade noch unterwegs und was hat vielleicht nicht so gut geklappt umzusetzen, was du dir gewünscht hättest?
Also ich bin angetreten für eine feministische Innenpolitik. Eine feministische Innenpolitik, das haben wir damals, glaube ich, im ersten Staffel gesprochen. Ich war dabei, diese Idee zu entwickeln. Beziehungsweise ich hatte mir gedacht, wenn ich reingewählt werde ins Parlament, dann würde ich eine Idee für feministische Innenpolitik, und wenn ich feministisch sage, dann meine ich das natürlich mit Sternchen, intersektional und antirassistisch. Daran arbeite ich. Es ist noch nicht in Anträge oder Gesetzesentwürfe reingeflossen, weil es gar nicht geht, weil das Konzept für eine feministische Innenpolitik gar nicht gibt. Die muss ich jetzt erstmal entwickeln und erstmal entwerfen, damit ich daraus auch Anträge und Gesetzesentwürfe erarbeiten kann. Aber der Auftakttext dazu ist schon entstanden, der zweite kommt demnächst, wahrscheinlich noch vielleicht vor eurer Folge, vielleicht auch danach, aber sehr zeitnah. Und da sind noch andere weitere Texte dazu im Pipeline, dass ich dann dieses Konzept, zumindest ein groben Konzept habe und wir hoffentlich in ein paar Jahren zu einem Strukturwandel kommen und feministische Innenpolitik mit einer intersektionalen, antirassistischen Sicht machen und Sicherheit in Deutschland, also den Begriff Innenpolitik und Sicherheitspolitik, anders denken.
Das ist das perfekte Stichwort ganz am Ende gewesen mit Antirassismus, weil es geht gleich in unsere nächste Frage über. Vielleicht können wir einen Blick zurückwerfen auf die Silvesternacht. Mhm. Fakt ist, dass auf allen Seiten der beteiligten Personen, seien es die Randalierer, seien es Personen in der Polizei, seien es die Rettungskräfte selbst, seien es Personen aus der Gesellschaft, die sich aufregen über diese Gewalt und empört sind, auf allen beteiligten Seiten waren Personen mit jüngerer Migrationsgeschichte. Trotzdem haben diese Begebenheiten die Möglichkeit geboten, für Konservative und eher so Personen aus dem rechten Flügel, ja, Rassismus wieder zu befördern mit dieser aktuellen Debatte, die stattgefunden hatte. Müssten wir da als postmigrantische Community nicht schon so ein bisschen weiter sein? Vor allem, was können wir auch uns für die Zukunft erhoffen oder worauf müssen wir uns vielleicht einstellen, gegeben wie momentan auch die Wahlergebnisse in Berlin vielleicht aussehen? Eher etwas konservativ.
Das Wahlergebnis in Berlin ist zum einen, es war eine Protestwahl. Es war nicht nur der Silvesternacht, sondern das war das Gesamtkonzept von erst den letzten eineinhalb Jahren. Das, was beim Wahlen 21 schiefgelaufen ist, dass da keine politische Verantwortung von den Verantwortlichen und OrganisatorInnen übernommen wurde, das hat alles dazu beigetragen, dass Berlin so gewählt hat, wie Berlin gewählt hat. Einerseits kann man sagen, zum Glück nur konservativ gewählt. Es hätte auch anders laufen. Also man kann vielleicht auch ein bisschen stolz auf Berlin sein, dass wenn sie Protest wählen, dann wird es schwarz und nicht blau oder braun. Aber das soll nicht unser Anspruch an eine demokratische, weltoffene Stadt sein, dass sie, wenn sie Protest, dass sie jetzt nicht rechtsradikal gewählt haben. Das nicht. Die Debatte nach Silvesternacht war eine rassistische Debatte. Das war eine ganz, ganz klar rassistische Debatte und das darf auch nicht sein. Das ist nicht mein Anspruch als Innenpolitikerin, dass man jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, sofort den Finger auf die sogenannten Ausländer zeigt. Ab wann, so irgendwie, wir müssen endlich mal aus dieser Ende 90er, Anfang 2000er Debatte mit Integration und Migrationshintergrund rauskommen. Irgendwann mal zählt diese Migrationshintergrundgeschichte nicht mehr. Und wir wissen, es geht nie um Migrationshintergrund, es geht immer um Migrationsvordergrund. Es geht darum, wie die Menschen ausgesehen haben. Keiner spricht, beziehungsweise es würde sehr, sehr selten und wenig darüber gesprochen, dass die Randalierer oder beziehungsweise die ganzen Anzeigen, die an dem Abend zustande gekommen sind, die Menschen aus über 40 Ländern stammen. Man hat am Ende über die Jungs aus Neukölln und Kreuzberg gesprochen. Und das müssen wir endlich überwinden. Es braucht noch mehr antirassistische Diskurse. Das waren nicht nur Konservative, die Debatte geführt haben. Und das ist Traurige dabei. Und ich habe den Eindruck, dass wir zwar sehr viele Schritte weiter sind als vor ein paar Jahren, dennoch in bestimmten Debatten sind wir in den 2000-2003er Debatte einfach hängen geblieben, eben mit dieser Migrationshintergrund. Integrationsdebatten, was so für die Zeit sehr fortschrittlich waren, weil sich ja 40 Jahre nichts bewegt hatte. Aber auch das müssen wir, das müssen wir auch überwinden. Und ich denke, je diverser, je mehr Perspektiven mit am Tisch sitzen und solche Debatten führen, umso schneller kommen wir auch da voran. Und ich glaube, dieser Parlament jetzt ist diverser denn je zuvor. Auch wenn unsere Fraktion das so wie das meiste dazu beiträgt. aber es ist gut, dass wir eine Tuba im Rechtsausschuss haben, die dann, wenn es darum geht, Antidiskriminierung zu debattieren, oder eine Baha im Rechtsausschuss haben, die da auf die ganz klare Haltung dazu haben, und wenn die Debatte so in sich so in eine falsche Richtung entwickelt, dass sie da mit am Tisch sitzen und dazu beitragen können, wohin sich eine Diskussion bewegt. Oder dass im Innenausschuss, wenn eben über Silvesternacht debattiert wird oder organisierte Kriminalität debattiert wird, dass da ein Orkan, dass da eine Golale, dass da ein Vasili sitzen und oder ein Gian sitzen und dazu beitragen, wie diese Debatten geführt werden. Und das ist wichtig. Es braucht es so. Und das hatten wir vor ein paar Jahren nicht gehabt. Und das ist was, was mich freudig stimmt, und denke, das wird dazu beitragen, dass wir etwas schneller die Debatten überwinden.
Okay, dann denke ich, wir können vielleicht zum Thema klimagerechte Politik wechseln, weil es ebenfalls ein Thema ist, wo junge Menschen, wie wir, sehr im Vordergrund stehen, besonders was Aktivismus angeht. Also viele junge AktivistInnen oder auch Fridays for Future konnten ja sehr viel bewegen, auch medial, wofür es einerseits sehr viel Solidarität gab, andererseits auch viel Ablehnung der Gesellschaft. Und es scheint so ein bisschen, als ob sich eine Spaltung auftut. Wie würdest du sagen, kann man klimagerechte Politik gestalten, sodass jeder sich abgeholt fühlt?
Der Klimawandel wartet nicht auf uns, dass wir alle abgeholt haben. Das ist, glaube ich, das ist das Grundbild, was wir haben müssen. So, Klimawandel wartet nicht auf uns. Klimawandel in dem Sinne, das ist ein menschengemachter Klimawandel. Das haben Generationen vor uns verursacht. Das verursachen wir heute noch. Wir beschleunigen das Ganze. So, dass ich beide Seiten zum Teil verstehe. Die einen, die sagen, es ist uns so radikal, beziehungsweise die AktivistInnen, die sich radikalisieren, verstehe ich. Wir haben keine Zeit. Und die andere Seite, die sagt, aber die sind mir zu radikal. Das verstehe ich. Habe letzte Woche schon wieder ganz viel Hass kassiert, weil ich das Beschmieren von Grundrechten nicht für okay fand. Es gibt eben rote Linien, da muss man sich auch daran halten. Das sind Symbole, die man in die Welt setzt und die große Kraft haben. Und dazu gehört für mich, auch wenn man es abwischbar ist, Grundrechte so beschmieren. Wie man die Leute abholt, ist Kommunikation, Transparenz. Kommunikation und Transparenz. Die Gesellschaft hat sich mal, es ist nicht gespalten. Ich glaube, das ist eher so, dass nur weil zwei Gruppen sehr laut sind, zwei Randgruppen, also die einen, die laut kritisieren und die anderen, die sich laut radikalisieren, heißt das nicht, dass die Mehrheit der Gesellschaft das Ganze nicht einsieht, dass sie genauso so radikal oder so gespalten sind. Das heißt es nicht. Und genau für die muss man Politik machen, und genau für die muss man transparent sein und auch realistisch, also auch sagen, was real möglich ist und was real nicht möglich ist. Das muss man einfach mal transparent kommunizieren und auch begründen, nicht nur kommunizieren, das geht nicht, das reicht nicht, sondern sachlich kommunizieren und so die Menschen mitnehmen.
Ein weiteres Thema, was im wahrsten Sinne des Wortes die Gesellschaft sehr bewegt hat, war das 9-Euro-Ticket, was sich ja sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Es folgten ja Projekte, Konzepte, die dann als Nachfolgeprojekte entstehen sollten. Siehst du das als einen Beginn einer größeren Mobilitätswende? Was ist deine Vision?
Ich bin keine Mobilitätspolitikerin. Ich kann euch da sachlich nicht sagen, was möglich ist, was machbar ist. Es war aber auf jeden Fall ein großer Schritt. Ich glaube, ohne die Grünen in der Regierung hätte es diese 9-Euro-Ticket nicht gegeben. Es hat viele Menschen die Mobilität ermöglicht, die es vorher schon rein finanziell nicht, diese Mobilität nicht hatten. Und das war gut, weil es auch einigen aus der Politik, die gedacht haben, es gibt entweder Auto oder das, so wie es ist, ist es gut. So, ohne Auto gibt es eben auch keine Mobilität, dass sie gemerkt haben, nein, mit einer gut ausgebauten öffentlichen Nahe- und Fernverkehr und personennah- und Fernverkehr und mit günstigen Tickets werden die Menschen mobil und die verzichten auch auf Auto, haben viele auf Auto verzichtet in der Zeit. Hätte man die letzten Jahrzehnte das im Blick gehabt und nicht immer auf Auto und Autobahn gesetzt, dann wären wir heute viel weiter. Aber hätte, Fahrradkette, es muss jetzt einfach mal vorangehen.
Ja. Somit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage. Und ja, eine, die sowohl mit... Ja, ich denke... Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, weil es mich als junge Person selbst auch sehr bewegt. Und zwar... Die meisten jungen Menschen, die ich kenne, unter 27, und ich glaube, in Zahlen gerechnet sind es auch so um die 70%, vielleicht sogar mehr, haben momentan Zukunftsängste bezogen auf die Inflation, auf die steigenden Preise für Energie, für das Wohnen. Besonders wir Studierenden, Personen oder Leute, die in der Ausbildung sind. Insgesamt junge Menschen, die ja, auf eine Zukunft blicken, sich fragen, wie soll das weitergehen, wie kann ich mir das leisten, solche Fragen. Auch wenn das wahrscheinlich gerade schwierig ist einzuschätzen, was meinst du, könnte die Politik tun, um jungen Menschen mehr ja, vielleicht Hoffnung zu geben oder vielleicht einen Ausblick in, wie die Zukunft weitergeht, den jungen Menschen, die sich jetzt gerade definitiv nicht unterstützt und abgeholt fühlen?
Also ich glaube, ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Und ich denke, in dem Alter, es gibt keine Generation, was sich in dem Alter komplett sicher gefühlt hat und keine Zukunftsängste hatte. Inflation, ja, durch den Angriffskrieg und durch Corona haben wir eine höhere Inflation in Europa gehabt. Also stellt sich eure Frage jetzt auf Mitteleuropa bezogen oder weltweit, weil das sind unterschiedliche, unterschiedliche Ebenen. Die Ängste, die jetzt, diese krasse Ängste, die junge Menschen jetzt gerade in Mitteleuropa spüren, die ist sonst wo auf der Welt ganz normal. So, die wären froh, wenn sie nur diese Ängste hätten oder so oder wenn ihre Ängste nur auf die, also so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt politisch korrekt sagen soll, damit ich nicht missverstanden werde. Also diese krasse Inflation in Deutschland. Die hat es vorher nicht gegeben, ja, das stimmt. Es ist aber nicht untypisch. Das ist, wir haben jetzt einen Angriffskrieg in Europa, wir haben eine Energiekrise in Europa und dafür, dass wir 3 Jahre Pandemie hinter uns, eine weltweite Pandemie hinter uns haben, wo dann wochenlang die ganze Welt stillstand. Direkt danach, als alles dabei war, sich so ein kleines bisschen davon zu erholen, der Angriffskrieg und dann darauf folgende Energiekrise und dass es auch die allerletzten in Deutschland klar wurde, wie abhängig wir, wie unsere Regierungen uns in den letzten Jahren abhängig von fossilen Energien aus einer Diktatur gemacht haben. Dafür sind wir ziemlich gut aufgestellt. Das ist also wenn wir diese ganzen multiplen Krisen bedenken und ihre Folgen auf andere, also so vergleichsweise auch in Europa haben wir es ziemlich gut überstanden. Ich will euch aber eure Ängste nicht kleinreden. Die sind da, die sind auch berechtigt. Ich denke aber, mit ein kleines bisschen Zeit im Sinne von sich erholen, es ist wie auch ein kleiner Kratzer auf der Hand muss sich dann, braucht etwas Zeit, um sich zu erholen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe eure Ängste, die sind berechtigt, weil sie vorher nie da waren, weil ihr damit nicht aufgewachsen seid. es braucht vielleicht auch ein kleines bisschen Geduld, um sich auch von diesen Krisen zu erholen. Wir haben uns sehr gut und sehr schnell sind wir auf dem Weg von Energieunabhängigkeit. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Aber wir sind auf einem guten Weg in Deutschland und positiv einstimmig. Ich will jetzt nicht die Motivationscoachin hier sein und sagen, hey, positiv und juhu, sondern wir sind auf einem guten Weg. Wir machen das schon.
Ich finde, das sind wundervolle abschließende Worte. Ich weiß gar nicht, welche Antwort ich erwartet habe, aber ich finde diese Antwort eine sehr schöne, genau wie du es beschrieben hast. Auch so nuanciert, dass wir auf jeden Fall bedenken müssen, ob wir jetzt Mitteleuropa anschauen und die gesamte Welt fahren, weil ja so viele von uns auch Migrationsgeschichte haben und vielleicht von unseren Eltern genau diese Geschichten kennen und selbst vielleicht das so ein bisschen nicht abgewöhnt haben, aber uns nicht ganz so bewusst sind, dass es uns in vielen Hinsichten doch sehr gut geht, aber trotzdem wir Ängste haben, mit denen wir leben müssen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute mit uns.
Ich danke euch, das war wieder ein wunderbares Gespräch. Dennis weiß ja, ich war ja beim letzten Mal auch total begeistert.
Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz,